Es ist ja jetzt schon ein bisschen was gesagt worden zu dem Erscheinungsbild, das Europa heutzutage bietet. Und eins liegt ja richtig auf der Hand. Wenn es je den Eindruck gegeben hat, dass dieses europäische Einigungswerk eine harmlose Angelegenheit ist, dann gehört es der Vergangenheit jedenfalls an. Heute hat Europa richtige Feinde. Von innen und von außen. Denken wir Trump. Der hat den Brexit begrüßt, hat sich gewünscht, dass noch mehr Länder diesem Beispiel folgen und hat verlauten lassen, was ihn betrifft, er hält Europa für eine Erfindung zur Schädigung der USA und zur Durchsetzung deutscher Interessen auf dem alten Kontinent. Nehmen wir Putin. Putin hält die Europäische Union für einen expansiven Machtblock, der ihm den Einfluss auf seine nächste Nachbarschaft streitig macht und Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört haben und die eben in einer Art Glacier des heutigen Russland, also Vorfeld des heutigen Russland, angesiedelt sind, die EU, die ihm diese Staaten feindlich umdreht. Stichwort Ukraine. Im Innern von, ich weiß nicht, 10 französischen Präsidentschaftskandidaten, die im ersten Wahlgang angetreten sind, haben, glaube ich, 9 gesagt, das mit der EU ist unmöglich und kann unmöglich so weitergehen. Der Macron ist der Einzige, der ein offenes und bewusstes Bekenntnis zur EU abliefert und auch der sagt so mit den deutschen Außenhandelsüberschüssen, die sind unerträglich. Das war Frankreich, die Briten. Die Briten sind inzwischen eh fest davon überzeugt, dass die Europäische Union eine Erfindung ist, um England klein zu machen. Und sie treten aus. Schauen wir nach Italien. Aber ist jetzt egal, die brauche ich bloß durchgehen. Schauen wir nach Italien, schauen wir nach Polen, schauen wir nach Ungarn. Alle möglichen Staaten und in allen anderen europäischen Staaten politische Richtungen sind inzwischen der Meinung, die Europäische Union ist ein Angriff auf sie als Nationen, entweder ihre Freiheit oder ihren Wohlstand oder beides. In Deutschland, wenn wir jetzt mal nicht von denen reden, die in Deutschland auch gegen die EU sind, und das ist ja von der AfD bis weit in CDU, CSU rein inzwischen der Fall. Wenn wir von denen mal absehen, wenn wir also ans bessere Deutschland denken, eben an dieses Nürnberg, das Europa im Herzen trägt, oder an die kurzlebige Bewegung Pulse of Europe, die scheint ihren Zenit schon überschritten zu haben, die ein Bekenntnis ablegt zu diesem europäischen Aufbauwerk, für die schaut die Welt ganz einfach aus. Sie verteidigen das internationale, supranationale, universalistische Europa gegen Nationalisten und Populisten. Und da möchte ich sagen, da täuschen die sich. Es ist nicht hier Nationalismus, dort Internationalismus. Sondern wir reden über Alternativen des Nationalismus. Wir reden über Alternativen, in dem Fall Deutschland voranzubringen, deutschen Reichtum und deutsche Macht zu stärken. Nicht über die einen sind altruistisch und denken an die Griechen und die anderen denken egoistisch an Deutschland, sondern es sind Alternativen des deutschen Aufbaus, die hier im Streit liegen. Mal zur Erinnerung: Dieselben Leute, die sagen, das, was sich da rührt, ist antiquierter, ideologischer Nationalismus, der mit Europa nichts zu tun hat, sind auf der anderen Seite bereit, darüber nachzudenken, ob die Europäische Union eigentlich genug tut, um diesen Nationalisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und nach der Seite hin, sie tut zu wenig, um der nationalistischen Stimmung oder den nationalistischen Anfeindungen Europas entgegenzutreten, in der Form, wissen sie dann doch, dass die in vielen Ländern existierende Unzufriedenheit mit dem Europäischen Verbund so gar nichts mit Europa dann doch nicht zu tun hat. Da sind dann doch Defizite unterwegs und Nöte in anderen Ländern. Also irgendeinen Grund hat auch der Nationalismus, der sich jetzt gegen Europa wendet. Das Zweite, worauf ich so erinnern will, das ist noch, ehe ich Überlegungen richtig anstelle, woran ich erinnern will, ist das Zweite ist Folgendes. Die Leute, die sich da jetzt zu Europa bekennen und sagen, das ist doch unsere Zukunft, das ist doch eben ein Gemeinschaftswerk, haben auf der anderen Seite durchaus Erkenntnis davon, und das liest man auch täglich in den Zeitungen, dass sich die europäischen Staaten schon schwer unterscheiden. Dass es da eine Führungsnation gibt, die mit dem Buchstaben D beginnt, und andere, die geführt werden. Dass eine Nation hochoffiziell sagt, wir müssen Verantwortung, zum Beispiel jetzt der Außenminister Gabriel angesichts des Brexit, wir müssen Verantwortung übernehmen für den Zusammenhalt der 27, die übrig geblieben sind. Dann ist da klar, da ist da eine Nation, die übernimmt Verantwortung, und das sind da andere Nationen, für die wird Verantwortung übernommen. Jeder weiß, dass Merkel die mächtigste Figur in diesem Europa ist und in aller Welt im Namen Europas auftritt und spricht. Kurzum, Führung, Dominanz, ein bisschen vielleicht Hegemonie, ist kein Rätsel, ist nichts, was wir jetzt beweisen müssen. Das ist ein Faktum. Interessant ist, dass dieses Faktum überhaupt nicht den schlechten Ruf Imperialismus, das Negativetikett Unterdrückung anderer Nationen, womöglich Instrumentalisierung anderer Nationen zum Nutzen Deutschlands, das kriegt das Etikett nicht. Dominanz schon, aber so die Vorstellung ist quasi der wohlwollende Hegemon, der die anderen führt, und zwar letzten Endes zum gemeinsamen Nutzen. Deswegen will ich als erstes eine Behauptung aufstellen, über deren Erläuterung dann der Fortgang gehen soll. Der jetzige Kurs der Bundesrepublik, und der Kurs hält jetzt schon ebenso lang wie die römischen Verträge 60 Jahre, der vielleicht sogar jetzt in der Republik langsam umstritten wird, aber bisher jedenfalls, besteht der Kurs darin, dass der deutsche Nationalismus, das deutsche Nationalinteresse, die Expansion auf den ganzen europäischen Raum will und braucht und Europa als Ganzes zu seiner Sache macht. In der Hinsicht ist die These, fallen Nationalismus und Supranationalismus der Union, fallen deutsches Interesse und Interesse am Aufbau Europas für Deutschland zusammen. Aber das ist die These. Wie wird sie begründet oder was gibt's? Was kann ich für sie anführen? Ich mache einen Blick auf drei oder auf die zwei großen Errungenschaften der Europäischen Union, nämlich den Binnenmarkt und den Euro, und will daran was zeigen, nämlich diese Einrichtungen führen mit Notwendigkeit die Scheidung der europäischen Nationen von gleichrangigen Partnern, als die sie beginnen, in geführte und benutzte und in führende und benutzende Nationen herbei. Die Scheidung ist das Produkt der EU. Wie geht's? Wie kommt's dazu? Erstens, der Binnenmarkt. Wie jeder Schritt der Vergemeinschaftung in Europa ist auch der Binnenmarkt eingeführt worden als Angebot an alle Mitgliedsländer. Ganz klar. Jedes Mitgliedsland, das sich an die Regeln hält, Übrigens, ich lasse mich gerne unterbrechen, wenn jemand was einwenden oder sagen will, meldet euch nur. Der Binnenmarkt ist eingerichtet als Angebot an alle Mitgliedsländer. Sie sollen und dürfen den großen Markt für ihre Wirtschaft benutzen und sollen und dürfen sehen, wie sie an dem großen Markt wachsen können, wie sie Wachstum erzeugen können. Was ist so ein großer Markt? So ein großer Markt ist eine politische Einrichtung, in der die Staaten beschließen, sie verzichten auf die politischen Schranken und Konditionen, die sie dem Geschäftsverkehr ihrer Bürger, dem grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr ihrer Bürger auferlegen, um den nationalen Nutzen aus diesem Geschäftsverkehr sicherzustellen. Also Zölle, was sind Zölle? Na, Zölle sind erst einmal sowas wie Steuern auf grenzüberschreitende Geschäfte. Was sind sie als erstes? Als erstes sind Zölle Instrumente, mit denen Staaten sagen, wir verdienen auch an Geschäften, die nicht eigentlich in unserem Land stattfinden. Ja, nicht bloß, was hier geschaffen und verkauft wird, sondern auch, was über die Grenze geschafft wird, ist ein Stoff zum staatlichen Verdienen dran. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, Zölle werden eingerichtet, wenn sie schon erhoben werden, ausgerichtet darauf, überlegene Konkurrenz des Auslands fernzuhalten, damit einheimische Firmen den einheimischen Markt für sich haben und Konkurrenz und Industrien, die noch nicht konkurrenzfähig sind, erst einmal einen Schutzraum haben, in dem sie konkurrenzfähig werden können, damit sie dann irgendwann später auch ohne den Zollschutz auch auswärts Geschäftserfolge erzielen können. Der Binnenmarkt ist eine Konstruktion, da beschließen die Staaten, sie verzichten auf diese Vorkehrungen zur Sicherstellung des nationalen Nutzens aus dem grenzüberschreitenden Verkehr. Mit der Vorstellung, dann findet noch viel mehr Geschäft statt, wenn die Staaten es nicht durch Zölle belasten und durch Verbote und Kontingente und Qualitätskontrollen und Zeug behindern. Tatsächlich ist der von solchen nationalen Vorbehalten befreite Konkurrenzraum fürs Kapital in Europa dann aber doch nicht das Mittel aller Mitgliedstaaten, sondern genau das Mittel derer, die diesen großen Raum nutzen können. Die kapitalstarken Nationen, die Nationen mit den großen Firmen, mit den Kapitalen, die eben Milliarden und Milliarden investieren können, um neue Produkte hervorzubringen, die können dann wachsen, weil sie befreit sind von den Grenzen des bloß nationalen Geschäftsraums, weil sie in ganz Europa verkaufen können und natürlich auf Kosten anderer Firmen anderswo verkaufen können, die nicht so konkurrenzfähig sind, die nicht so attraktive Ware hervorbringen, sei es nach der Seite der Qualität und der Innovation der Modernität des Produkts, sei es nach dem Preis. Der Effekt des Binnenmarkts, zum Teil sogar der bewusste Effekt und gewollte Effekt des Binnenmarkts, ist, dass die großen Kapitale wachsen und kleine verdrängen, auf ihren Heimatmärkten und überall. Das heißt dann aber auch, dass die Nationen, die die schwächeren Kapitalstandorte sind, die werden durch den großen Binnenmarkt zu Verkaufsplätzen der Produkte der konkurrenzfähigen Staaten. Während die Konkurrenzfähigen dran wachsen und ihre Kapitale immer größer werden, haben die weniger konkurrenzfähigen Staaten das große Problem, dass ihre ganze Wirtschaft bloß noch im Verkauf von Produkten des Auslands besteht. Was natürlich auf die Dauer die Zahlungsfähigkeit der Nationen untergräbt und den, ja, auf die Weise sogar den Handel dann wieder behindert. Erste Scheidung. Die erste Scheidung heißt, der Binnenmarkt scheidet die nationalen Kapitalstandorte in Europa in die erfolgreichen, die können wachsen, ihre Firmen werden Multis und sie besetzen den ganzen europäischen Raum. Das ist dann der Effekt, den jeder sehen kann, wenn er nach Griechenland fährt, gibt es dort Lidl und Aldi. Und natürlich gibt es überall die Mercedes-Niederlassungen und die VW-Niederlassungen und so weiter und so weiter. Und deren Firmen gehen unter dabei. Sie erleben Deindustrialisierung, hohe Arbeitslosenzahlen und es ist fast ein Hohn, wenn man dann mit den großen Handelstheoretikern wie Ricardo sagt, naja, der freie Handel führt dazu, dass jeder das macht, was er am besten kann. Wenn dann die Spezialisierung meinetwegen für Griechenland heißt, außer Tourismus und Oliven, ist nicht viel. Natürlich ist das nicht das letzte Wort. Die Chance der zurückgebliebenen Länder im Binnenmarkt besteht jetzt darin, Kapitalanlageplatz der Kapitale der erfolgreichen Nationen zu werden. Dass man dann eben wie Ungarn ein Motorenwerk von Audi kriegt und wie Portugal ein, ihr wisst schon, da kann man ja endlose Listen machen. Dann sind sie aber erstmal die verlängerte Werkbank der erfolgreichen Firmen und investiert wird dort nicht mehr nach nationalem Bedarf, sondern nach dem Bedarf der Firmen im Ausland, wenn die halt ein erweitertes Produktionsfeld suchen und da gerade mal das Angebot von so einem zurückgebliebenen Land nutzen können. Worin besteht eigentlich die Fähigkeit der Länder, ein Angebot zu machen? Muss man wirklich sagen, in zwei Eigenschaften. In der Armut der Leute und in der Armut des Staates. Wodurch kann Portugal mit Bayern konkurrieren? Meinetwegen um ein Motorenwerk von irgendeinem Autohersteller oder einem sonstigen Teilewerk. Wodurch? Ja, durch Billiglöhne, durch ein Sonderangebot an die Unternehmer und ihren Willen mit möglichst ganz billig bezahlter Arbeit Produkte zu machen, die sie zu deutschen Preisen verkaufen können. Und womit kann der Staat konkurrieren? Damit, dass er auf Steuern weitgehend verzichtet und damit quasi als Standort ein Billigangebot an die Firmen, die er ins Land locken will, macht. Mit natürlich dem eindeutigen Effekt, dann hat der Staat aber auch kein Geld und dann kann er auf der Basis auch sehr wenig tun, um die zurückgebliebene Konkurrenzfähigkeit seines nationalen Standorts zu korrigieren. Durch Infrastrukturmaßnahmen, durch Investitionen in die Wissenschaft und die Ausbildung etc. Drittens, und das ist jetzt der erste wichtiger Punkt, auf einmal eingeführt wird der Binnenmarkt zum Sachzwang für die Mitgliedsländer. Ja, die Einführung ist eine Geschichte, da kann man sagen, wollen wir das haben oder wollen wir es nicht? Ja, gibt es halt eine europäische Meinungsbildung. Natürlich wird da nicht gleich auf jeden gehört, aber erstmal am Anfang ist jeder irgendwie an der Entscheidungsfindung dabei. Einmal eingeführt, sortiert der Binnenmarkt die nationalen Wirtschaften. Die Mitgliedsländer müssen und wollen dann auch alles, was nicht europaweit konkurrenzfähig ist, bei ihnen daheim selber kaputt gehen lassen. Alle kleinen Firmen, alle Krauderer, alles Tante-Emma-Läden, alles, was nicht europaweit den Maßstab der Rentabilität erfüllt, geht kaputt und soll's und muss es, denn das wären bloß Kosten für die Nation. Die Firmen aber, die in den Ländern dann überleben können, irgendwelche gibt es natürlich in jedem Land, die Firmen, die brauchen dann den ganzen europäischen Raum. Die sind in ihrer Größe und Ausrichtung dann auch auf diesen Markt hin orientiert. Ein Rückzug ins Nationale ist der Ruin dieser Wirtschaft. Geht gar nicht mehr richtig. die nationale Wirtschaft ist durch den Binnenmarkt dann gar nicht mehr einfach nationaler Besitzstand. Im Sinn von national der Politik verfügbar. Gegenstand einer politischen Regelung, die man immer noch vornehmen könnte. Sondern der Binnenmarkt schafft einen Imperativ für die Nationen. Oder er formt deren Nationalinteresse. Nämlich Bewährung auf dem Binnenmarkt, Bewährung als Kapitalanlageplatz europäischen Kapitals ist jetzt das Lebensmittel der Nationen. Wer daran scheitert, verarmt. Florieren kann ein Land, nur wenn es diesen Maßstab zu erfüllen vermag. Also merkt man schon, wenn man ein bisschen in die Ökonomie blickt, dann ist die ganze Geschichte mit, wir sind doch alle Europäer und Einigungswerk und gemeinsam ist doch besser als einzeln. Das sind alles moralische, billige Sprüche für ein viel komplizierteres Verhältnis von Benutzung der Nationen untereinander und der Wirkung dieser Benutzung.